Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich erinnere mich noch an manche Diskussionen in manchen Gemeinden, wo es darum ging, ob man Gottesdienst feiern kann. Und wenn anschließend ein Essen ist, so Mittag- oder Abendessen, dass dann die Tische schon stehen dürfen zum Gottesdienst. Ob man in so einer heiligen Atmosphäre, ob das da passt, dass da Tische stehen. Und es sei doch kein Gottesdienst, wenn man an Tischen sitzt. Und dann haben wir so einen komischen Bibeltext heute als Predigttext. Eine Mahlzeit als Mittelpunkt des Gottesdienstes. Seltsam, oder? Eine Mahlzeit als Mittelpunkt des Gottesdienstes, das ist, wenn man genau hinschaut, schon im Alten Testament keineswegs außergewöhnlich. Ja, es gab in Israel Opfer, wo das Opfertier als Ganzes verbrannt wurde. Das gab es. Es gab aber auch die anderen Opfer. Da heißt es, da wurde das Fell entsorgt. Das Fett wurde sorgfältig rausgeschnitten, auf dem Altar verbrannt. Und was passierte mit dem Rest? Das wurde gegessen. Und an einer ganz ergreifenden Stelle in Nehemia 8, da lesen wir, wie sie also in einer Gewaltaktion, einer Kraftaktion die Stadtmauern wieder aufgebaut haben. Und als die Mauern aufgebaut waren und die Leute gefragt haben, wer hat die eigentlich kaputt gemacht und warum? Und dann hat Esras mit seinen Mitarbeitern sich hingestellt, dann haben sie das Gesetz Gottes vorgelesen. Und die Leute standen von morgens bis abends und haben Gesetz Gottes gehört. Und nachdem das vorgelesen wurde, tagelang, haben die Leute das Bedürfnis gehabt, Versöhnungstag zu feiern. Den großen Versöhnungstag, Opfer zu bringen. Und als die Leute so richtig zerknirscht waren, so richtig am Boden waren von der Schuld, die Größe der Schuld, die sie niedergedrückt hat, dann kommt dieser merkwürdige Satz: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig, hört auf zu weinen, geht, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, gebt auch denen etwas, die nichts haben. Das ist ein heiliger Tag für den Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. An so einem Punkt hätten wir gesagt, so, jetzt machen wir noch mal extra Fastentag, damit ihr merkt, wie schlimm die Sünde ist. Und was sagt Esra? Jetzt feiern wir Vergebung. Und jetzt holt das beste Getränk raus und den besten Braten und jetzt essen wir und jetzt feiern wir miteinander und guckt, dass keiner irgendwo da irgendwo in der Ecke sitzen muss, der nichts hat. Eine Mahlzeit als Zentrum des Gottesdienstes. Ja? Lasst uns das einfach mal miteinander lesen aus dem 1. Korintherbrief. Eine Mahlzeit. Wenn ich das Folgende anordne, so kann ich euch nicht loben, weil ihr nicht zur Förderung des Guten, sondern des Schlechten zusammenkommt. Vor allem höre ich, es gebe, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich das auch. Es müssen ja Parteiungen geben unter euch, damit die Tüchtigen unter euch als erkennbar werden. So aber, wenn ihr nun zusammenkommt, ist das Essen gar kein Mahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine hungert, der andere ist schon betrunken. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, als er ausgeliefert wurde, das Brot. Er dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Darum, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch, aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder, und dann soll er von diesem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, der isst und trinkt sich zum Gericht. Darum gibt es bei euch viele Kranke und Gebrechliche, darum sind auch einige schon entschlafen. Eine Mahlzeit als Zentrum des Gottesdienstes. Zu dieser Diskussion, ob man im Gottesdienst essen und trinken darf. Ich fand einen interessanten Hinweis, dass also Leute, die also sich sehr mit der alten Kirche und der frühen Gemeinde beschäftigt haben, habe ich den Satz gelesen, es fand eigentlich damals in der ersten Zeit überhaupt keine Gemeindeversammlung statt, wo es nichts zu essen und trinken gab. Also müsste man nicht fragen, darf man im Gottesdienst essen und trinken, sondern zu sagen, warum haben wir damals aufgehört? Warum haben wir die Leute in Reihen hintereinander gesetzt, dass alle starr nach vorne gucken und dann trocken sitzen? Also das ist eigentlich die Neuerung, die irgendwann eingeführt wurde, dass es nichts zu essen gab. Zurück nochmal, warum ist diese Mahlzeit Kern des Gottesdienstes? Weil sie einiges von dem verdeutlicht, was Jesus tut und getan hat. Zum einen ist mir aufgefallen, dass Jesus hier sagt, das ist mein Leib. Das ist, dieser Kelch steht für den Bund, den neuen Bund. Da gibt er seinen Jüngern etwas in die Hand. Und das ist in einer langen Linie, die Gott tut, dass Gott erschafft Menschen. Gott schafft uns Menschen nicht als Geistwesen, die irgendwo durch die Lüfte schweben, sondern er schafft uns mit einem Körper. Er setzt unsere Vorfahren in einen Garten und sagt, da wachsen Früchte drin, von denen sollt ihr essen. Und er schafft uns als Menschen, die in einer gegenständlichen Welt leben. Und deswegen hat auch der Gottesdienst schon im Alten Testament etwas Gegenständliches. Sie bringen Opfer. Obwohl klar ist schon im Alten Testament, dass das Opfer von Tieren nicht unsere Schuld vergeben kann, sondern dass das für etwas Größeres steht, was noch kommen wird. Und jetzt setzt Jesus dieses Mahl ein und er tut das bei einem Passa, was sie feiern miteinander. Er hat ja seine Jünger vorausgeschickt, das Passa vorzubereiten und sie haben das Lamm geschlachtet, sie haben das Brot gebacken, allen Sauerteig rausgeräumt, sie haben die Kräuter und all die bitteren Sachen und alles, was dazugehört zu dem Passafest besorgt, haben das alles hergerichtet und mitten in dieser Mahlzeit, wo ja auch mehrere Becher Wein durch die Reihen gegangen sind, da nimmt Jesus das und sagt, ich setze jetzt hier was Neues ein. Das ist mein Leib. Und ich denke dran, dass dann später wir im Neuen Testament öfter lesen, dass die Gemeinde als der Leib Christi ja auch bezeichnet wird. Also etwas Handfestes. Die Rettung wird greifbar. Das ist nicht nur so virtuell. Ich muss manchmal gestehen, ich kann mit diesem Gedanken virtuelle Gemeinde mich nicht anfreunden. Virtuell ist etwas, was wir irgendwo sehen und meinen zu sehen, was es aber eigentlich nicht gibt. Virtuell ist etwas, was nicht greifbar ist. Und Gemeinde Jesu virtuell kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich habe mal ganz spöttisch gesagt, ich kenne in der Bibel eine virtuelle Gemeinde. Das ist die Gemeinde in Sardes, in der Offenbarung. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das heißt, du hast den äußeren Anschein einer lebendigen Gemeinde, aber es ist nicht da. Es sieht nur so aus. Und jetzt legt aber Jesus seinen Jüngern das Brot und diesen Kelch in die Hand und sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich ganz real, ganz leibhaftig mich gebe. Und er ist auch nicht nur so irgendwo virtuell ans Kreuz marschiert und hat gesagt, ich stelle mir jetzt vor, ich würde das für euch tun, sondern er hat die Schläge ausgehalten, er hat die Beleidigungen selber erfahren, er hat die Nägel gespürt, er hat die Schmerzen gespürt, ganz real. Und er sagt, so real, wie ich das für euch tue, so dürft ihr wissen, dass eure Rettung eine Tatsache ist. Und wenn ihr irgendwann in ganz schwere Zweifel kommt, in Anfechtungen kommt und der Teufel euch einreden will, bildest ihr dir das alles nur ein, dann halt dich dran fest, sagt er, ich habe dir etwas in die Hand gegeben. Und dann nimm dieses Brot beim Abendmahl und guck, ob du es spürst. Und dann beiß drauf und dann schluck runter und nimm wahr, dass das da ist. Und so real ist meine Rettung für dich. Die Rettung wird greifbar. Das Nächste, was daran deutlich wird bei diesem Mahl, er sagt ja zu seinen Jüngern, jetzt esst und trinkt. Er sagt nicht, tut so. Machen die Kinder manchmal, ne? Wenn sie auf dem Kaufladen spielen, dann geben sie irgendwas rum, dann tun sie alle so, als würden sie essen, würden sie trinken, aber satt wird man nicht davon. Man tut so. Nein, sagt Jesus, ich möchte, dass ihr wirklich da reinbeißt, dass ihr dieses Brot esst, dass ihr von diesem Kelch trinkt, weil es ist ja interessant, wenn wir etwas zu uns nehmen, wird es ja Teil von uns. Wenn man irgendwo bei Leipzig irgendwelche Historiker, irgendwelche Knochen ausgraben von Leuten, die bei der Völkerschlacht da irgendwo gestorben sind, 1700 selbigs Mal oder wann das war, ne? Wenn die da was finden, dann Knochen finden, dann können die diese Knochen untersuchen und können anhand dieser Knochen feststellen, wo dieser Mensch aufgewachsen ist. Nämlich, was er gegessen hat und wovon er sich ernährt hat. Also ist das, was sie irgendwann in ihrem Leben vor ein paar hundert Jahren gegessen haben, ist Teil von ihnen geworden. Und wenn das so ist, dann sagt Jesus, so persönlich, wie ihr jetzt von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, so wird diese Rettung Teil von dir selbst. Es wird dir gegeben. Ja, du kannst es nicht selber machen, aber es wird dir gegeben und es wird ein Teil von dir. Deshalb, das ist ein Bild dafür, dass diese Rettung, die Jesus damals vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht hat, dass wir die persönlich, jeder für sich persönlich annimmt. Dass man nicht sagt, ja, da soll es was geben, das soll auch mir gelten. Nein, das gilt dir persönlich. So persönlich wie dieses Stückchen Brot, was ein Teil von dir wird, so persönlich gilt dir das, was Jesus damals getan hat. Jetzt ist aber leider, und das ist für mich eine ganz große teuflische Ironie, dass dieses Mahl, was hier eigentlich Jesus eingesetzt hat und unsere Einheit zeigt, im Lauf der Geschichte sehr bald zu einem Streitmahl geworden ist. Ja? Also es gab ja schon dann diese Vorstellung, man hat sich viel Gedanken darüber gemacht, wie sich denn Brot in Fleisch verwandelt, wie sich Wein in Blut verwandelt. Und da gab es viele, viele Theorien drüber. Und wo Martin Luther gesagt hat, nein, es ist Blut Christi, aber es schmeckt wie Wein und so. Ja, da wird einfach versucht von uns Menschen, dass etwas, was nicht verständlich ist, für uns verstehbar gemacht werden soll. Und zu den makabren Geschichten gehört dann auch, dass sich dann selbst die Reformatoren nicht einig geworden sind. Da in Marburg saßen sie zusammen und haben sich gestritten, ja, und haben dann dazu geführt, dass also bis heute das Abendmahlsverständnis lutherisch und reformiert unterschiedlich verstanden wird und das also unterschiedlich gefeiert wird. Und dann später kamen noch andere Diskussionen dazu, soll es Wein sein oder Traubensaft, ja. Interessanterweise steht in keinem der Abendmahlsberichte steht Wein. Wenn einer sagt, es muss Wein sein, es steht nirgends da. Jesus spricht vom Gewächs des Weinstocks. Alle wissen, dass Traubensaft sich in dem Klima nicht lange hält. Aber es steht nirgends da. Also wenn Leute jetzt eine theologische Diskussion aufmachen wollen und sagen, es muss Wein sein, aber schlimm fand ich das, ich habe das in einer Gemeinde mal erlebt, da gab es in der Gemeinde unterschiedliche Gruppierungen, die einen haben gesagt, aus Solidarität mit Leuten, die alkoholkrank sind und nie Alkohol trinken dürfen, trinken wir alle Traubensaft beim Abendmahl. Da gab es aber welche, die haben gesagt, für uns ist es aber ganz, ganz wichtig, dass es Wein ist. Und dann war das Verabredung die, dass in der ersten Reihe saßen die, die Wein bekommen haben. Und ab der zweiten Reihe wurde dann Traubensaft verteilt. Ich habe dann gesagt, ja, Brot steht aber drin in der Bibel und nicht Pappdeckel. Aber das zeigt doch, wie sehr wir Menschen uns oft ablenken lassen von Äußerlichkeiten und das Eigentliche nicht verstehen. Es gibt auch Diskussionen darüber, ob es der Einzelkelch sein darf oder der Gemeinschaftskelch, dass alle aus einem Kelch trinken müssen. Aber manche, die dann Angst haben, sich irgendwo anzustecken in der Erkältungszeit, die dann lieber aufs Abendmahl verzichten würden, wie schließt man damit wieder aus? Also interessant finde ich ja, dass diese ganzen Diskussionen bei Paulus überhaupt keine Rolle spielen. Das interessiert ihn nicht. Das, was ihn viel mehr stört in Korinth, ist was ganz anderes. Dass er sagt, das, was ihr feiert, ist nicht das Mahl des Herrn. Das, was ihr feiert, ist euer eigenes Mahl. Aber was war denn dann schiefgegangen? Haben die falschen Worte gebraucht? Oder haben die falsche Liturgie verwendet? Oder die falschen Getränke serviert? Nein, der Unterschied war ganz anders. Und man muss sich ein bisschen reindenken. Wenn Paulus hier sagt, jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und die einen, die sind schon satt und sind schon etwas angeheitert vom Wein, bis die anderen kommen. Dann, wenn man sieht, wie die Gemeinde in Korinth zusammengesetzt war, da gab es freie Leute, die konnten ihren Tag selber gestalten. Die konnten ganz gemütlich zur Abendmahlsgottesdienst hingehen abends, wenn sie beschlossen haben, dass Feierabend ist. Und jeder hat was mitgebracht und da haben die alle ihre Sachen hingestellt und haben gesagt, so fangen wir schon mal an. Und irgendwann kamen die Sklaven. Die konnten erst dann zum Gottesdienst kommen, wenn ihre Herren ihnen freigegeben haben. Und bis die kamen, waren die Tische schon leergeräumt. Da gab es dann noch die Pizzareste in der Schachtel, ja? Und Paulus sagt, damit macht ihr doch eine Trennung in der Gemeinde auf. Merkt ihr nicht, dass ihr die Leute beschämt, die nicht rechtzeitig kommen können? Merkt ihr nicht, dass ihr die Leute verletzt, dass ihr hier irgendwo als reiche Schnösel euch da hinsetzt und bechert und dann Abendmahl feiert und gar nicht merkt, dass da irgendwo die Hungerleider erst später kommen und dass die irgendwo sich auch mal gern satt essen würden. Aber ihr habt ihnen schon alles weggefuttert, bis die kommen. Ja gut, aus der Diskussion sind wir raus, wenn bei unserem Abendmahl sowieso nur die Oblate und der kleine Kelch gereicht wird. Aber da merkt man, dass hier etwas Grundsätzlicheres schiefgegangen ist. Und Paulus sagt, das, was ihr feiert, ist nicht das Mahl des Herrn. Warum? Er sagt, weil ihr keine Rücksicht aufeinander nehmt. Weil ihr Unterschiede macht, weil jeder bloß auf sich schaut. Ihr feiert euer eigenes Mahl, sagt er. Es ist kein Mahl des Herrn. Denn wie hat Jesus dieses Mahl gefeiert? Wir haben es vorhin gelesen, was dieses Mahl einrahmt. Dieses Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, das Passamahl, wo er das Abendmahl einsetzt, ist eingerahmt. Am Anfang ist die Fußwaschung. Und dann am Schluss geht er mit ihnen in den Garten. Und dort, weiß er, wird er gefangen genommen. Da, wo Jesus dem bewusst war, dass ihm alle Macht gegeben ist, dass der Vater alles in seine Hände gegeben hat und er sich dann die Schürze umbindet und niederkniet und die Füße wäscht. In dieser Haltung feiert er das Mahl mit seinen Jüngern. In dieser Haltung setzt er es ein. Und ich fürchte, das haben die lieben Leute in Korinth damals vergessen. Sie haben ja sich daran gefreut, an den Worten, die ihnen beim Abendmahl zugesagt wurden, an dem Zuspruch, für dich ist das getan, das haben sie gern für sich in Anspruch genommen. Aber was sie nicht übernommen haben, ist die Haltung, in der Jesus das tut. Diese dienende Haltung, dass er sagt, ich gebe mich für euch. Und so muss Paulus hier ganz deutliche Worte sagen und sagt, passt mal auf, so wie ihr das Abendmahl feiert, wird es euch zum Gerichtsmahl. Und das ist ein sehr ernstes Wort. Manchmal sind es ja die Buchstaben. Ein einzelner Buchstabe kann ganz entscheidend sein. Ne? Wenn Paulus nämlich sagt, wer das Mahl unwürdig isst, dann wird dieses ist mit zwei S geschrieben. Ne? Wer das Mahl unwürdig isst, wer das Mahl unwürdig feiert. Wir lesen manchmal, wer unwürdig ist, also von sein, das mit einem S. Das sind wir alle. Keiner von uns ist würdig, von uns aus an diesem Mahl teilzunehmen. Wir sind alle, kommen wir als Unwürdige, die seine Rettung nicht verdient haben. Sondern was Paulus hier angreift, ist die Art und Weise, wie sie es feiern. Dass sie eben doch Unterschiede machen, dass sie eben Rücksicht vermissen lassen, dass sie einander das nicht zugestehen, dass sie den armen Sklaven, die jetzt kommen, nicht zugestehen, dass die mit ihnen feiern dürfen. Was wäre denn gewesen, wenn Paulus sagt, ja, wartet doch aufeinander. Mensch, ihr haltet das doch aus, ihr reichen Leute, dass ihr wartet, bis die Sklaven auch da sind. Und dann, wenn alle da sind, dann feiert miteinander Abendmahl und darf jeder zulangen und darf sich jeder freuen und darf jeder von der Güte Gottes leben. Haltung. Jesus lädt uns ein, Haltung, seine Haltung zu übernehmen, von ihm zu lernen. Die Liebe Jesu geht durch Mund und Herz. Wenn Paulus hier schreibt den Korinthern, jeder soll sich selbst prüfen, dann sagt er nicht, und wenn ihr schlechtes Gewissen habt, dann geht heim, sondern nachdem ihr euch geprüft habt, nachdem ihr eure Haltung überdacht habt, nachdem ihr den anderen gesehen habt und umgekehrt seid von manchem egoistischen Gedanken, dann esst von diesem Brot und trinkt von diesem Kelch. Dass wir bei Jesus eingeladen sind und dass er uns beschenkt, das ist nicht nur beschränkt auf seine Haltung, mit der er uns aus dem Tod rettet, sondern wir dürfen auch tagtäglich lernen von ihm, wenn er sagt, kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann ist jedes Abendmahl auch eine Einladung von ihm, von seinem Wesen zu lernen. Sich von ihm erfüllen zu lassen und dazu zu lernen, wie er mit uns umgeht und von ihm zu lernen, wie wir miteinander umgehen. Jesus lädt uns ein und er hat dieses Mahl bewusst gestiftet, damit wir eingeladen sind bei ihm, nicht nur für unsere Rettung, sondern auch, wie wir als seine Nachfolger leben. Und so lädt er uns immer wieder ein, von seiner Liebe zu leben, die bei uns durch Mund und Herz geht. Amen.